Hallo und herzlich willkommen zu Noodle2Go mit
Christina und Magdalena,
der Podcast als Wegbegleiter in der bunten Welt der Ernährung. Heute geht es um Sport und die richtige Ernährung dazu. Mhm. Christina, freust du dich auch schon so auf den bald kommenden Frühling?
Komplett, ja. Ich kann es fast nicht erwarten, weil dann wird es wieder ein bisschen wärmer und dann kann man viel entspannter wieder am Radl sitzen, weil so muss man sich noch so anziehen und es ist so ein bisschen so ungemütlich.
Und du bist sogar Radfahren jetzt? Zu der Zeit?
Ja.
Echt?
Ja, aber noch Indoor.
Okay, am Indoor, ja.
Gut, aber ich habe eine Ausrede, ich bin am Knie operiert worden. Da muss ich noch am Hometrainer und auch mich noch schonen. Ne? Und draußen kann man sich weniger schonen, wenn es dann bergauf geht oder starker Gegenwind ist. Und du freust dich nämlich an auch schon.
Ja, schon sehr.
Die Tage werden schon länger sein und dann geht es dann schon dahin. Ja. Und dann geht es auch dahin mit mehr Bewegungsumfang und dann geht es auch dahin mit mehr Kalorien aufnehmen, damit man auch das Sportliche gut hinbekommt. Ist wichtig. Essen, trainieren oder fürs Trainieren.
Worauf muss man da achten, wenn man so längere Radtouren macht? Also wenn wir jetzt zum Beispiel 5 Stunden unterwegs sind, bisschen bergauf, bisschen bergab. Im Wienerwald zum Beispiel.
Also bei 5 Stunden definitiv sollte man schauen, dass man so auch ohne Hunger beginnt, alle 40, 45 Minuten etwas Kleines zu essen. Und zwar einfache Lebensmittel, die nicht sehr schwer kaubar sind, also zu kauen sind. Jetzt so ein Müsli-Riegel oder so ist überhaupt keine gute Idee, aber man könnte schon so einen Obstriegel essen oder ein Stück Banane. Man könnte Datteln essen. Man braucht nicht viel. Zum Beispiel 2 Datteln alle 40, 45 Minuten oder so eine Drittel Banane wäre wichtig. Und je stärker die Belastung wird oder je länger ich schon unterwegs bin, umso einfacher müssen diese Nahrungsmittel werden. Das heißt, je weniger ich sie kauen muss dann, umso besser, weil sie dann nicht zu lange im Magen liegen. Denn das, was dann notwendig wird, ist eine schnelle Resorption. Das heißt, dass die Lebensmittel schnell in den Blutkreislauf hineingelangen, damit ich eben auch diese Energie nutzen kann.
Ist das dann nicht ungesund, wenn man, keine Ahnung, 2 Stunden nach oder vielleicht auch schon 4 Stunden nach dem Frühstück dann so Einfachzucker zu sich nimmt wie Datteln, oder ist es schon Einfachzucker?
Naja, es ist auf jeden Fall Fruchtzucker, definitiv Einfachzucker, ja, auf jeden Fall. Aber das hat ja auch den Sinn, dass dieser Zucker schnell wirksam wird. Und ich brauche bei einer Belastung einfach, wenn ich das rechtzeitig beginne, das zuzuführen, dann zapfe ich auch nicht so viel von dem eigenen körpereigenen Kohlenhydratspeicher an. Ich brauche ihn schon auch, aber ich kann also besser haushalten. Ich gebe immer von außen, also über die Nahrung, Kohlenhydrate dazu, dann spare ich mir die eigenen. Und wenn ich das rechtzeitig beginne, ist das wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ja, ich habe ja gar keinen Hunger, warum soll ich jetzt was essen? Ich fahre jetzt noch die nächsten 30 Kilometer, ohne was zuzuführen und bin vielleicht dann schon insgesamt 4 Stunden am Rad und in der 5. Stunde denke ich mir, gut, dass ich ihn nicht wieder mit heimnehme, esse ich ihn halt jetzt den Obstriegel. Das ist nicht gut, weil ich dann währenddessen schon die ganze Zeit den eigenen Kohlenhydratspeicher anzapfe. Auch wenn ich moderat unterwegs bin, bin ich schon zu lange unterwegs. Und ich verbrauche auch, wenn ich Fett verbrenne, immer Kohlenhydrate. Voraussetzung ist, dass ich tatsächlich überhaupt Fett nutzen kann. Vielleicht bin ich sogar nur im Kohlenhydratabbau. Und das Resultat ist dann manchmal wirklich aushungern. Und dann übertreibe ich es und esse zu viel danach, weil irgendwann kommt dann der Appetit, zeitverzögert. Und das ist sehr belastend.
Dann wird man müde.
Ja, natürlich. Ja.
Der Magen ist dann halt voll, dann kann man auch nicht mehr fahren.
Nein, oder meinst du danach sogar, ganz am Ende. Und ich regeneriere schlechter, wenn dann die große Energiemenge hereinprescht, ja. Das muss der Körper dann alles einmal verwerten. Die Durchblutung ist auf den Extremitäten, auf den Beinen wahrscheinlich beim Radfahren verstärkt. Der Magen ist nicht mehr sehr blutreich, ja, aber nicht sehr intensiv. Das heißt, der Verdauungsprozess ist stark verlangsamt am Anfang und ich schade meiner Leistungsfähigkeit. Das heißt, der Trainingseffekt ist sicherlich wirklich nicht ideal. Und die Regenerationsfähigkeit deutlich verlangsamt. Das heißt, es kann sein, dass ich dann 3 Tage länger brauche, mich von der Radtour zu erholen als notwendig.
Okay, ja. Spannend. Aber es ist jetzt nicht ungesund, so wenn der Blutzuckerspiegel dann so hoch ansteigt und
Na, die Sache ist die, wenn ich in einer Belastung bin, ja, also wenn ich gut gefrühstückt habe, das ist die Grundvoraussetzung, wenn man das am Vormittag zum Beispiel macht. Und ich habe gefrühstückt und ich fahre dann los irgendwann und ich beginne alle 45 Minuten etwas zu essen, dann habe ich ja auch gar keinen Unterzucker und bewege mich quasi immer in einem guten Zuckerbereich, wo ich auch nicht überkompensiere und auch nicht solche Spitzen erreiche. Wenn ich aber schon am Limit bin und dann nehme ich mir Datteln oder Obstriegel oder sonstiges, dann habe ich eine starke Zuckerspitze und unterzuckere danach. Das ist schlecht. Das ist zum Beispiel auch so, das ist jetzt sehr speziell, aber es ist trotzdem vielleicht für den einen oder anderen nicht uninteressant. Es ist tatsächlich wichtig, wenn man einen Marathon läuft oder eine längere Distanz im Wettbewerb, sei es Radfahren oder, dass ich schon den richtigen Zeitpunkt wähle, der Versorgung. Weil wenn ich zum Beispiel viel zu früh anfange, mir so was wie ein Gel zu nehmen, die ja sehr beliebt sind, weil die vielleicht klingt das jetzt sehr gemein, aber die nicht sehr versierten Sportler, die halt dann auch das sehen und das kaufen, weil sie glauben, das bringt ihnen was, und dann kaufen sich halt solche Gels, dann
Ich muss sagen, da muss ich mich dazu zählen. Ich wüsste,
ja,
also,
aber dann haut's dir den
ich höre da sehr viel
Blutzucker,
Neues gerade.
ja, das ist gut so. Dann haust du den Zucker in die Höhe, ja, weil du quasi durch diese Zuckerquelle natürlich die sehr schnell ins Blut rauscht, weil jetzt das ist ein Gel, das heißt, du musst nichts kauen, es muss nichts zerkleinert werden, es rutscht vom Magen durch in den Darm und wird ganz schnell resorbiert. Das heißt, der Zucker steht dir dann schnell zur Verfügung. Aber weil es ja jetzt sehr schnell kommt, rauscht der Zucker natürlich sehr schnell ins Blut, was sehr eine hohe Insulinausschüttung hervorruft, wodurch aber der Zucker viel zu schnell wieder verschwindet, weil das Insulin sperrt die Zellen alle auf und der Zucker rauscht runter. Das heißt, wenn man den Zeitpunkt zu früh wählt oder das Falsche zu früh macht, wie das Gel, bist du im Unterzug und brauchst relativ rasch wieder Nachschub. Das ist daher eben das, wo man dann sich schon ein bisschen ausprobieren muss, auch im Training und so weiter, wie man das am besten macht, wann man was zuführt. Und bei einem Halbmarathon zum Beispiel, das ist ja etwas, was viele kennen, auch vielleicht heute die, die zuhören. Aus meiner Sicht, auch wenn ich jetzt lange laufe, also zum Beispiel 2,5, 3 Stunden womöglich, ja, aber auch wenn ich vielleicht nur 1,5 Stunden laufe, bei einem Halbmarathon, aus meiner ernährungswissenschaftlichen Sicht, finde ich, braucht man hier gar nichts zuführen.
Ich habe auch
Weil,
schon mal das Gegenteil gehört.
na, also ich würde sogar wirklich empfehlen, gar nichts zuzuführen. Aber bei einem Marathon schaut die Geschichte anders aus. Aber bei einem Marathon muss man auch nicht zwingend etwas zuführen, wenn man jetzt zum Beispiel flott unterwegs ist, ja, so 3 Stunden. Aber es ist natürlich kein Nachteil. Aber man muss das trotzdem gut platzieren und wissen, wie und was. Und beim Laufen sind Gels geschickter und angenehmer, weil ich ja beim Laufen habe ich einen anderen Bewegungsablauf, ich hupf, der Magen springt drauf runter und dann ist es natürlich vernünftiger, wenn das jetzt eher was Flüssigeres ist, als wenn ich da wo reinbeißen muss, beim Laufen kauen muss und so weiter.
Aber ich finde, das ist schon eigentlich kompliziert und irgendwie, weil beim Laufen braucht man so für den Halbmarathon wahrscheinlich ein bisschen mehr als 2 Stunden.
Ja.
Und fürs Radfahren, wenn man 5 Stunden fährt, dann muss man Ernährung, also muss man sich dazwischen ernähren. Aber warum so? Das ist ja viel weniger energieintensiv als Laufen.
Ja, aber da ist eben die Dauer das Entscheidende und auch jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel von dieser 5 Stunden Radtour ausgehen, dann denke ich jetzt während unserem Gespräch nicht daran, dass man da vielleicht einen Wettbewerb macht, ja, sondern dass man so gemütlich dahin radelt, aber sich dabei gut versorgen sollte. So wie beim Wandern. Stell dir vor, du gehst wandern in die Berge. Es gibt das Gleiche wie beim Radfahren. Alle 45 Minuten wäre es gut, man isst etwas. Und beim, warum? Weil du damit deinen eigenen Kohlenhydratspeicher schonst und eigentlich den Stoffwechsel unterstützt, auch die Fettverbrennung, wenn man das möchte.
Ich weiß, es geht eh nicht um die Fettverbrennung, aber ich habe
Nein.
trotzdem, kann
Aber
man dann trotzdem abnehmen, auch wenn man jede Stunde was isst?
ja, kann man natürlich, aber das
Kann
ist
man?
ja, aber das ist ja gar nicht jetzt im Vordergrund. Fett verbrennt im Feuer der Kohlenhydrate und wenn dir die Kohlenhydrate ausgehen, wie willst du denn Fett verbrennen?
Ja, aber wenn ich dauernd
Ja.
was esse, dann kann
Na,
ich ja
dauernd
nicht.
ist das ja nicht. Du bist ja auch in einer
Aber gefühlt
Belastung.
alle
Ja.
45 Minuten.
Ja, aber also, wenn man das mal ausprobiert hat, erkennt man das, dass das funktioniert. Aber jetzt zurück zum Halbmarathon. Da denke ich jetzt in unserem Gespräch daran, dass ich da an der Startlinie stehe. Uff, los geht's und ich laufe dann einen Wettbewerb, ja. Dann ist das eine ganz andere Geschichte, weil ich laufe dann schon so, dass ich ein bisschen vielleicht ans Limit komme, gegen Ende etc. Das muss ich ja bei der 5-Stunden-Tour nicht. Also ich kann, aber ich muss nicht. Und da ist das schon auch anders konzipiert, ja. Aber natürlich kann ich mich da unterstützen. Aber aus meiner ernährungswissenschaftlichen und auch Erfahrungssicht würde ich behaupten, braucht man nichts. Kann man's. Und was auch wichtig ist, man stellt ja den Körper auch ein auf das. Ich kenne Sportler, Sportlerinnen, die haben sich so aufgestellt, dass sie ständig trinken und essen müssen. Das ist der Körper gewohnt. Das ist auch die Psyche gewohnt. Und wenn ich das dann nicht habe, dann fehlt was. Das ist aber eine
Wieder ein anderes Thema
Trainingsgeschichte.
dann, ja.
Naja, im Wald, es geht so schon Hand in Hand, weil so wie man sich bettet, so liegt man. Und so wie ich mich trainiere, mit dem Essen konditioniere, so läuft es halt dann. Und dann ist der Körper auch davon ein bisschen abhängig. Aber weil du gesagt hast, das ist wissenschaftlich, möchte ich schon dazu sagen, weil wir da schon drüber geredet haben und ich glaube, ich auch gesagt habe, ich selbst habe schon einen Ironman gemacht.
Ich
Und na, das war
weiß.
großartig. Das freue ich mich, dass ich das tatsächlich
Da.
geschafft habe. Und du hast vollkommen recht, das ist
Da
wirklich.
müssen wir auch mal eine Folge dazu machen.
Aber was
Ich
ich.
möchte wissen, welches Delirium du dann warst nach 12 Stunden Sport.
Ja, na, also das war sehr speziell. Aber warum ich das jetzt anspreche, ist, so ein Ironman lebt und stirbt mit dem Essverhalten während dieser Geschichte. Und das muss man trainieren. Man muss lernen, am Rad zu sitzen und zu essen. Und man muss wissen, beim Ironman, ich kann, auch wenn ich keinen Hunger habe, ich kann nichts essen. Ich muss essen noch bevor das erste Hungerzeichen und ich muss trinken noch bevor das erste Durstzeichen kommt. Habe ich einmal ein Hungergefühl, habe ich in Wahrheit bei so etwas fix verloren. Und das ist wirklich wie das Amen im Gebet, wenn man so etwas macht und wenn man so etwas vorhat, dann ist das Ernährungsthema extrem wichtig. Weil nur so kann ich das, weil ich trainiere viele Wochen, Monate, Stunden lang und dann esse ich nicht gescheit, da kann ich ganz viel zerhauen. Und vor allem, ich kann eingehen, ich muss abbrechen, ich kann aber genauso gut durch die falsche Auswahl Durchfall bekommen, ich kann auch. Ja, während dem Wettbewerb, da gibt es Videos auf YouTube, da kannst du schauen, da rennen ihnen das nur so dahin, während die wollen dann aber nicht
Oh, das
aufhören.
ist bitter.
Das ist alles, also, aber das ist, passiert auch Profis, es passiert allen. Aber das muss man wissen, dass das ganz wichtig ist, ja.
Und dann haben wir auch schon eine Frage wieder von unserer Hörerschaft. Und zwar gibt es einen Unterschied dann bei der Ernährung zwischen Kraft- und Ausdauertraining? Oder wenn wir jetzt zum Beispiel mal am Ausdauertraining hernehmen, jetzt nochmal zum Radfahren zurück, was würde man dann am besten frühstücken und ja, oder beim Halbmarathon, was würde man dann am besten essen?
Aber das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Komponenten, weil der Halbmarathon ist wieder der Wettbewerb für mich und das andere wäre das Training. Also, und dazu möchte ich aber gleich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel tatsächlich Halbmarathon mache, am Start stehe, dann sollte ich auf gar keinen Fall irgendein Experiment machen mit meinem Frühstück, sondern ich frühstücke das, was ich sonst auch frühstücke. Und ich sollte vielleicht auch eines machen. Ich sollte, wenn ich Marathon oder Halbmarathon laufe, sollte ich, das machen ja berufstätige Menschen, die ja oft nur am Abend laufen gehen können, die sollten die Wochenenden nutzen, um genau das zu üben, aufzustehen, frühstücken und bald einmal laufen zu gehen, dass das Verdauungssystem und auch meine Psyche das schafft, wie das ist, wenn ich dann ja frühstücke und dann laufen gehe. Ich kann nicht aufstehen um 6, ungewohnterweise frühstücken und 3 Stunden später Marathonstart machen, sondern ich sollte aufstehen, vielleicht um 7, 7:30 frühstücken wie gewohnt und dann kann ich locker einen Halbmarathon laufen. Das funktioniert super. Aber jetzt zu der anderen Frage, Unterschied Ausdauersport oder Kraftsport. In Wahrheit, wenn wir jetzt wirklich hergehen und sagen, wir reden jetzt über Nicht-Profis, ja, wir reden nicht über Wettkämpfe oder sonstiges, sondern über Menschen, die sich gesund verhalten wollen, die Sport treiben, um sich zu bewegen, um einfach einen Ausgleich zum Job machen. Das sind dann Menschen, die gehen oft nach der Arbeit trainieren. am Abend oder am Nachmittag, manche auch in der Früh. Es geht in Wahrheit immer ums Gleiche, man muss versorgt sein. Und es ist dann nicht wirklich erheblich, ob es Kraftsport oder Ausdauersport ist. Vielleicht gibt es kleine Nuancen. Das heißt, wenn ich jetzt im Ausdauersport bin, dann sollte ich schon darauf schauen, dass ich wirklich im Laufe des Tages sehr gut Kohlenhydrate gegessen habe, ausreichend meine Kohlenhydratspeicher aufgetankt habe, weil die Belastung vielleicht eben länger dauert und vielleicht intensiver wird und ich zu viele Kohlenhydrate nutze. Und im Kraftsport ist es so, das bedeutet jetzt nicht, dass ich schauen muss, dass ich mehr Eiweiß zuführe, sondern der Kraftsportler braucht genauso Kohlenhydrate, weil ich im Kraftsport während der Belastung rein Kohlenhydrate verbrauche und sonst gar nichts, nur Kohlenhydrate nutzen kann. Das heißt, ich sollte auch hier schauen, dass ich eine Kohlenhydratzufuhr rechtzeitig hatte. Ich brauche vielleicht jetzt nicht so viel wie beim langen Ausdauersport, aber Eiweiß ist da eher danach ganz gut beim Kraftsport. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es beim Ausdauersport unwichtig ist, danach Eiweiß zuzuführen, weil das Eiweiß hilft in der Regeneration. Das heißt, der Muskel beim Ausdauersportler ist auch müde und braucht Erholung, und esse ich danach leichte Kohlenhydratquelle mit Eiweiß, dann baut das durch diese Kohlenhydratgabe, wird Insulin ausgeschüttet, werden meine Muskelzellen, die müde sind, aufgesperrt, kann das Eiweiß direkt hinein und den Muskel regenerieren und versorgen. Und das ist für beide Sportarten wichtig. Aber das Credo gilt wirklich nie unversorgt trainieren. Und ich arbeite ja in vielen Betrieben, der betrieblichen Gesundheitsförderung. Und ich habe hier wirklich von allen Altersklassen quasi, die noch berufstätig sind, viele Sportinteressierte, auch sehr leistungsorientierte Menschen, die ich betreuen darf. Und da ist das Hauptaugenmerk, dass die lernen, dass sie, wenn sie jetzt von der Arbeit um 16 oder 17 Uhr ins Training kommen, dass die um 12 zu Mittag gegessen haben oder schon um 11:30, dass sie unbedingt vorher noch eine Kleinigkeit essen müssen. Und nicht dann erst, wenn mit dem Training das vorbei ist, um 20 Uhr zu Hause sind, dann nach 8 Stunden Nahrungskarenz inklusive Training wieder mal was essen. Das geht sich nicht aus. Ja.
Und wie viel oder was kann man essen und wie lange davor?
Also wenn es zum Beispiel so wie jetzt ich erzähle habe in den Betrieben, das sind Mitarbeiterinnen, die jetzt um 12 eins Mittagessen gehen und das Training beginnt um 18 oder um 17
Okay,
Uhr.
das ist viel Zeit, ja.
Da ist viel Zeit und dann haben die aber nicht vielleicht Möglichkeiten, sich noch irgendwas Gescheites irgendwo zuzubereiten. So muss man auch gar nicht. Sondern das ist zum Beispiel eine ganz schnelle Empfehlung. Buttermilch. Aber die gesüßte, wenn man Buttermilch vertragt, wenn man nicht vegan ist, kann man Buttermilch vielleicht akzeptieren. Ansonsten gäbe es die Möglichkeit der Sojamilch. Aber natürlich bitte mit tatsächlich Zucker, also die gesüßte, wirklich die gesüßte, weil dann ist das flüssig. Das heißt, wenn ich jetzt nicht viel Zeit habe, vor dem Training mich gescheit zu versorgen, dann kann ich nicht etwas essen, was vielleicht eine Stunde im Magen liegt, bis es endlich in den Darm wandert. Das heißt, ich esse etwas, das rutscht mir vom Magen, also ich trinke das flüssig, ja, die Buttermilch oder das Trinkjoghurt, das ist Eiweiß- und Kohlenhydratkombination, das rutscht mir durch den Magen in den Darm direkt, weil es flüssig ist, der Magen fast leer ist, weil das Mittagessen schon lange ist, und der Zucker einfach ist, der resorbiert sofort und steht mir direkt beim Krafttraining zur Verfügung oder was auch immer ich dann mache. Das macht Sinn. Wenn ich da ein Vollkornbrot oder ein Müsliriegel oder noch ein Müsli schnell. Das braucht Stunden, bis das dann so zerlegt ist. Da bin ich mit dem Training fertig. Das bringt mir nichts. Es liegt auch schwer im Magen. Was ich auch gerne empfehle, sind, da gibt es diese fertig abgepackten Maroni. Da kann man so ein Sackerl essen. Das ist nicht schwer verdaulich. Wenn man das gut kaut, rutscht das auch relativ schnell weiter. Oder man könnte auch eine ordinäre Scheibe Brot essen, weich, gut einspeicheln. Das verdaut auch nicht ewig. Vielleicht die Rinde besonders gut kauen oder sogar weglassen oder so ein Kornspitz. Oder sogar eine Semmel, aber nichts Fettes rein, weil wenn Fett drauf ist oder zu viel, Fett hemmt die Resorption, das heißt, dann ist die Aufnahme der Nährstoffe im Blut verlangsamt. Das heißt, es soll eher was Mageres, Trockenes und gerne Zuckriges darf es dann sein, ja.
Okay. Und das ist dann
Ich
auch
rede nicht
kein.
vom Schokoriegel, das will ich auch sagen.
Warum nicht der
Weil der
Schokoriegel?
ist zu fett.
Ach so.
Da ist wieder zu viel Fett, ja.
Aber ein Fruchtriegel wird
Der
gehen oder ein
Fruchtriegel
Müsliriegel
geht,
auch.
genau, der würde auch gehen.
Und
Aber
Müsliriegel auch, oder?
also das hängt vom Müsliriegel ab, eher aber nicht, weil das doch sehr körnig ist und oft auch Nüsse, die sind wieder schwer verdaulich und das muss man, also wenn man es so macht, dass man so gut kaut, dass dann im Mund wirklich ein gut eingespeichelter Brei ist, den man dann runterschluckt, dass der wirklich schon wirklich ganz zerknittert ist. Von mir aus. Aber die Zeit hat ja keiner und das macht auch niemand. Das muss man realistisch betrachten. Ja. Ja.
Aber wenn man in der Früh trainiert, das ist ja auch oft der Fall, kann man dann nach einer Stunde Essen dann schon laufen gehen? Ist das
Also,
optimal, so vom Trainingseffekt
weißt
her?
du was, wenn ich zum Beispiel in der Früh frühstücke, zwei Scheiben Brot oder drei, dann gehe ich, ziehe ich mich an und gehe laufen direkt danach. Da war,
Echt?
ja, das ist
Okay.
überhaupt gar kein Problem. Das ist für mich eingeübt. Das macht meinem Magen nichts. Ich habe weder Seitenstechen noch sonstiges, ja. Aber ich kann gerne eine Stunde warten. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, nach einer Stunde warte ich halt zwei, wenn ich die Zeit habe. Was ich gar nicht empfehle, und das haben wir schon gehört, nüchtern Sport. Das ist für eigentlich niemanden gut. Und ich habe es auch schon einmal erklärt, gerade im Leistungssport oder von mir aus, also ja, bei wirklich Hobbyathleten, die sehr leistungsorientiert sind, kann man regenerativer mal nüchtern etwas machen, aber es macht wenig Sinn. Und zum Abnehmen schon gar nicht, das haben wir schon erörtert.
Und dann gibt es noch eine Frage, und zwar zur Dopaminausschüttung beim Sport. Also, wie wird das kompensiert, wenn dann der Sport zum Beispiel wegfällt? Oder gibt es da irgendwelche Folgen, vielleicht Beispiele, die du hast bezüglich der psychischen Gesundheit durch Ernährung und Sport?
Also, wenn man Sport in Tablettenform abpacken könnte, wäre es wohl die gesündeste Medizin. Bis zu einem gewissen Grad. Ab einem gewissen Grad macht man sich dann auch von dieser Medizin abhängig. Der Sport hat tatsächlich zwei Seiten. Also, es gibt quasi die Kehrseite der Medaille. Wenn man sehr brav, regelmäßig, konsequent trainiert, dann entwickelt sich im Körper natürlich ein entsprechender Hormoncocktail. Da entstehen Endorphine, Dopamin, also ganz tolle Serotonin, ganz tolle Hormone, die uns bestätigen, die uns gut fühlen lassen, die uns fliegen lassen. Beim Sporteln redet man manchmal vom Fliegen, ja, vom Runner's High. Womöglich hast du das schon gehört, wo man dann so das Gefühl hat, man schwebt, aber das hat mit guter Kondition und Training und so weiter zu tun.
Aber das kann man beim Schwimmen auch haben, oder?
Auch beim
Ja.
Schwimmen, beim Radfahren, aber man spricht meistens vom Runners High, weil das einfach so, da ist man so ganz bei sich, weil man einfach kein Gerät, nichts hat, einfach nur mit sich selbst auf dem Weg sich bewegt. Das hat einfach was ganz Spezielles und ich kann mich daran erinnern, ich habe das erleben dürfen und das ist etwas, was großartig ist und wo ich wirklich hoffe, dass ich das nochmal erleben darf. Das ist etwas, wo ich wirklich auch echt daran arbeiten würde, um es wieder zu erleben.
Also
Das
muss man dann Ironman laufen,
nein,
dass
nein,
man
nein,
das
nein, nein,
haben
das
kann.
habe ich da nicht erlebt. Das habe ich davor, als ich jünger war.
Okay.
Also das ist etwas, oder keine Ahnung, ich habe es ein paar Mal gehabt, aber das ist so, wo man ganz bei sich ist und wo man einfach so das Gefühl hat, es geht von alleine und man hat null Anstrengung und man ist ganz in der Atmung und das ist sehr speziell. Also ich kann nur sagen, es ist wirklich ein High. Und dieser Hormoncocktail ist natürlich etwas, was die Sportlerinnen und Sportler veranlasst, weiterzumachen. Nicht das Runner's High, das war jetzt ein Spezialausflug, aber diese Dopaminausschüttung, das ist doch das Bestätigungshormon schlechthin, dieses Dopamin. Und wenn ich regelmäßig im Training bin, fühle ich mich daher auch ausgeglichen und gut. Und ich mache mich auch eben bis zu einem gewissen Grad von diesem Hormoncocktail abhängig. Und es passiert natürlich, dann ist man mal krank oder blöderweise verletzt man sich. Das ist ganz schlimm. Und wenn man jemanden kennt, der sehr sportlich ist und der schon eine Verletzung erlitten hat, dann hat man auch die Erfahrung gemacht, dass dieser Mensch sehr unangenehm wird. Er wird sehr
Das
leidlich.
kenne ich auch.
Ja, weil natürlich jetzt nach außen betrachtet, dem fehlt der Sport, diesem Mensch. Aber was ihm in Wahrheit fehlt und warum er so leidlich wird, ist dieser fehlende Hormoncocktail, weil das Gehirn ist ja daran gewöhnt, dass da ständig Dopamin, Endorphin, Serotonin. Serotonin kommt auch beim Essen, aber nicht in dieser Dosis, ja. So, und was passiert dann? Dann sucht das Gehirn einen Ausweg. Und das hat man dem Gehirn auch beigebracht. Ein Ausweg wäre, tief zu atmen und so Geschichten. Das hat man ja dem Gehirn nicht beigebracht, dass man über Atembeobachtungen etc. so auch Endorphine hervorrufen kann etc. Ja. Das heißt, es kommt dann meistens zu Essattacken. Essen löst dann
Ja.
auch Hormone aus, ja. Endorphine, Schokolade zum Beispiel, ja, Serotonin sowieso. Und das ist dann natürlich das, wo gerne Sportler dann auch zurückgreifen im Frust, sagen sie dann. Aber der Frust entsteht durch diesen fehlenden Hormonausgleich. Und das wirkt sich einfach eins zu eins auf die Psyche aus, logisch. Ja, es
Ja,
ist einfach
voll.
eine Falle. Das geht Hand in Hand.
Aber es gibt keine Alternative zum Essen, wenn man keinen Sport machen kann mehr.
Also es ist halt so natürlich über einen längeren Zeitraum reguliert sich das dann schon, also es beruhigt sich dann schon auch das Ganze und es siegt dann irgendwann die Vernunft. Das heißt, wenn jemand langfristig gehandicapt ist durch eine längerfristige Geschichte, wie auch immer, natürlich fährt das System das runter und es beruhigt sich, es passt sich wieder an. Aber die erste Akutphase oder sagen wir so nach den ersten schmerzvollen Tagen oder Krankheitstagen, dann setzt dieser langfristige Effekt einmal dann schon ein, dass man sich nicht wohlfühlt. Und was natürlich auch ist, ist, dass der Spannungszustand der Muskulatur nachlässt. Man verliert nicht gleich Muskeln, aber dieser Tonus geht runter und man hat das Gefühl, dass man Muskeln verliert, was der Psyche auch zusetzt. Wenn die Klienten zu mir kommen in so einer Akutphase und ich messe sie, sind sie immer sehr beruhigt, dass der Muskelanteil stabil ist, ja. Aber natürlich fühlt sich's nicht gut an, ja. Und es gibt wenige Alternativen. Natürlich müsste man breit aufgestellt sein, was zum Beispiel Hobbys betrifft, dass man da was findet, was einen auch Freude bereitet, wo man sich bestätigt fühlt. Und was natürlich auch Alternative ist, ist Sexualität, aber das kann man auch nicht immer als Ausgleich nehmen. Das funktioniert halt so nicht. Aber dass die Sexualität schafft, genau auch einen ähnlichen Cocktail, Endorphine, Serotonin, Dopamin und noch anderes. Und man fühlt sich allerdings dann genau in so einer Situation nicht gerade so gut, dass man das auch vielleicht als Ersatz sehen möchte. Ja. Also das ist eine Teufelsspirale manchmal. Daher ist der Sport zweischneidig. Also in Wahrheit, wie gesagt, großartig, aber er hat seine Tücken. Und jeder, der schon einmal sehr, sehr sportlich war und verletzt war, erkennt das und weiß das. Und vielleicht versteht das jetzt durch diese Erklärung noch besser, aber es ist sicher ein wichtiger Aspekt. Und vielleicht noch ergänzend, sehr viele Profisportler, vor allem so zu meiner Kindheit, gab es ja, also es gibt immer viele Profisportler, aber die, die ich kenne, die in meiner Kindheit sehr, sehr bekannt und populär waren, und dazu zählen viele Fußballer, mit denen ich eigentlich nichts am Hut habe, weil es mich überhaupt nicht interessiert hat, aber ich habe es wahrgenommen, aber die haben alle zugenommen. Ja, also wenn der Sport wegfällt, also man nicht ein bisschen was beibehält von dieser Bewegung und von diesem Ablauf, dann nimmt man natürlich auch zu, weil das Essverhalten konditioniert sich mit. Das heißt, wir essen ja auch mehr, wenn wir sportlich sind. Und das Essen behält man bei, aber der Sport wird weniger. Und das wirkt sich auch
Ja,
auf die
ist
Psyche
dann
aus.
wahrscheinlich eher selten, dass man sich dann mal freut, dass man endlich weniger essen kann. Weil ich
Ja.
glaube, manchmal, so wie dein Sohn, oder?
Ja. Der Elias, also mein Drittgeborener, ist ja ein Leistungssportler, ein Läufer. Und der isst wirklich sehr viel. Und der ist natürlich nicht gefährdet, dass er dann einmal übergewichtig wird. Das sehe ich jetzt überhaupt nicht. Aber natürlich ist es so, der kann so nicht weiter essen, wenn er mal nicht mehr so viel trainiert. Das
Aber
ist, liegt auf
teilweise
der
vielleicht
Hand.
auch schon genervt vom Essen, oder?
Ja, weil er halt natürlich sehr bewusst und sehr gesund isst und es schmeckt halt auch nicht immer so genial. Aber da muss er halt, das will er selber so und das macht er sich gut. Also das passt schon. Ja, also ein wichtiges Thema, glaube ich, war das jetzt. Vielleicht hat es
Ich
dem
glaube,
einen
es
oder
sind auch noch
anderen unterstützt.
viele Themen offen.
Ja.
Also zum Beispiel, was mir auch einfällt, wie Kinder eigentlich konditioniert werden zum Sport und was das ausmacht, finde ich auch interessant.
Also Bewegung im Kindesalter ist ein ganz wichtiges Thema, weil wenn man sich das jetzt nur ganz kurz vorstellt, wenn ein Kind im Wachstum ist und sehr viel Bewegung macht, dann entwickelt sich der Körper entsprechend, er passt sich an dieses Bewegungsverhalten und das ist natürlich eine sehr gute Anpassung und das verliert der Körper auch nicht, wenn man nicht dann jahrzehntelang später Schindluder treibt. Das eigentlich behält das der Körper. Aber das fehlt halt in der heutigen Zeit ein bisschen. Und das Ganze ist natürlich auch dann an der Ernährung gekoppelt. Also manchmal ist falsche Ernährungsgewohnheiten der Kinder auch natürlich Energie, wie soll ich sagen, minimierend. Weil wenn ich dauernd Zucker zuführe oder falsch esse, dann zieht es ja eigentlich die Energie runter und es bringt mir nicht viel. Und das geht dann Hand in Hand. Die Kinder essen dann gerne und tun nichts. Und das wollen wir, glaube ich, das nächste Mal besprechen. Kinderernährung ist ein wichtiges Thema.
Ja,
Kinderernährungserziehung und so
ja.
weiter, ja. Gut, dann haben wir es für heute, glaube ich. Falls noch Fragen sind, sollen uns die Leute einfach wieder schreiben, gell?
Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören.